Yes, wir haben einen guten Gott. Habt ihr das gemerkt? Ein Gott, der ruft, der einlädt, der segnen möchte. Ich denke, sein Herz schmerzt, weil wir so wenig abholen. Und er hätte noch so viel zu geben. Und wow, sensationell. Wir haben einen guten Gott. Er möchte dich heute Morgen auch segnen. Yes. Ja, wir haben vor 3 Wochen oder so eine neue Predigtserie begonnen, Impulse an die Gemeinde Jesu aus der Schatztruhe des Jakobusbriefes. Ich hoffe, ihr habt schon mal durchgeblättert und ein bisschen gelesen. Ist ja eben einer dieser 21 Briefe aus dem Neuen Testament, die da herausstechen wie der Epheserbrief. Er sticht heraus für diese doch ungewöhnlichen, interessanten Themen. Aber eben auch, weil er so unglaublich herausfordernd und kontrovers erscheint oft. Und manchmal, wenn das so daherkommt, wie er da so einfach sich Luft macht, dann denke ich auch, du übertreibst. Aber wir werden auch heute sehen, er hat schon gewusst, was er schreibt. Aber er muss eine unglaublich direkte Persönlichkeit gewesen sein. Es ist faszinierend, diesen Brief zu studieren. Wir haben ja bereits schon den geschichtlichen Hintergrund des Briefes analysiert und wir haben gesehen, dass diese Informationen wichtig sind, nicht nur für die Bibelschüler, sondern wenn wir diese Informationen nicht haben, dann verstehen wir die Motivation oft nicht, wieso der Schreiber eines Briefes gewisse Aussagen macht. Wir haben gehört, die meisten ordnen dieses Buch dem Jünger Jakobus zu. Und das war ja ein Halbbruder von Jesus. Und der hat jahrelang mit Jesus zusammengelebt, auch wenn er nicht geglaubt hat. Erst bei der Auferstehung hat es ihm gedämmert. Mama mia. Ich war so lange mit ihm zusammen, habe es nicht gemerkt. Und irgendwie drückt das durch. Sein Brief, kein Brief, gleicht so dem Evangelium wie dieser Brief, da färbt etwas ab von seiner Beziehung zu Jesus. Und dieser Jakobus war ein wichtiger Mann in der Kirchengeschichte. Petrus war ja so ein bisschen der Redusführer da dieser Jungmannschaft. Gott hat ihn berufen, Jesus hat ihn eingesetzt. Und dann kam eben eine Zeit der Verfolgung zuerst über die Apostel. Der Petrus war schon im Gefängnis. Aber ein Engel sagt, es ist noch nicht Zeit für dich, Petrus, und hat ihn aus dem Gefängnis geholt. Aber Petrus musste natürlich wirklich davonlaufen, sonst wäre er anderen Attentaten einfach zum Opfer gefallen. Und da hat dieser Jakobus diese Verantwortung, diese Gemeinde übernommen. Eine große Kirche, eine Kirche mit mehreren tausend Mitgliedern, wie wir das aus der Apostelgeschichte lesen. Und dann ging es da wunderbar aufwärts, blühende Gemeinde, bis dann diese Steinigung von Stephanus kam. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 8 und dann 11. Und da wurde die ganze Kirche in den ganzen Mittelmeerraum zerstreut. Und dabei wurde eingeleitet, was Jesus eigentlich wollte. Schon im 8. Vers der Apostelgeschichte hatte den Jüngern gesagt, nach seiner Auferstehung, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Samaria, Judäa bis ans Ende der Erde. Und zweifellos, und das ist jetzt ganz wichtig und die erste Erkenntnis heute Morgen, war es nicht die primäre Absicht oder Motivation von Jesus, dass die Gemeinde Widerstand oder Verfolgung erleben sollte. Ich glaube nicht. Aber ganz interessant, offensichtlich war es aus der Perspektive Gottes wichtiger, dass die vorbringende Botschaft des Evangeliums die Menschen vom ewigen Verderben retten kann, in Jerusalem nicht versandete. Das war Jesus wichtiger, als dass seine über alles geliebte Gemeinde und Braut unbeschwert leben konnte. Wow. Gott sagte sich mit einfachen Worten, schweren Herzens nehme ich in Kauf, dass dass meine geliebten Kinder etwas leiden müssen. Aber es geht gar nicht, es kann gar nicht sein, dass die rettende Heilsbotschaft nicht verkündigt wird. Was für eine Feststellung. Und wenn wir davon sprechen, unsere Gedanken zu erneuern, wie wir im Römer 12 lesen, das ist ein Punkt. Da müssen wir Gottes Herz spüren. Er hat eine glühende Retterliebe für Menschen, die ihn nicht kennen. Ja, wir haben das letzte Mal gehört, dass diese Gemeinde in Jerusalem, da möchte ich mir dann ein paar Videos im Himmel auch noch ansehen. Hey, von der Geburtsstunde an haben die Himmel auf Erden erlebt, oder? Bam, Gemeindewachstum von 120 auf 3000, erster Tag. Das war ein cooler Start. Und dann gab es Zeichen und Wunder und Heilungen und sie hatten erfrischende Gemeinschaft. Die Gemeinde ist zu Tausenden herangewachsen. Sie hatten alles geteilt, denke dabei auch etwas übertrieben. Aber die Bibel sagt, die hatten so schön miteinander ein Herz und eine Seele. Die waren so gesegnet, die haben die Agape-Liebe gespürt und weitergegeben, was sie bekommen haben. Und dann hatten sie noch Gunst beim ganzen Volk. Das Volk sagte, diese Kirche da, die ist cool. Aber daneben, ganz plötzlich, ist diese begeisternde und heilige Welt in ihnen zusammengebrochen. Es hat sich ein bisschen angebahnt, aber plötzlich war es da. Und sie mussten fliehen vor ihren Verfolgern. Und wir lesen, die waren so gnadenlos. Jeder, der sich nicht dem Glauben an Jesus abgesagt hat, der wurde entweder ins Gefängnis gesteckt oder umgebracht. Stell dir das mal vor, das würde uns blühen, morgen oder übermorgen. Wir wissen das nicht. Aber von einem Tag auf den anderen mussten sie alles verlassen. Ihre gewohnte Umgebung, ihre Familien, ihr Haus. Alles, was sie besaßen. Sie hatten alles verloren. Sie mussten fliehen um ihr Leben. Was wäre uns da entgegengekommen? Ich denke, wir wären schockiert gewesen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der da Fragen gehabt hätte an Gott. Gott, kann das sein? Bin ich im falschen Film? Und eben das war der Beweggrund, wieso Jakobus als Leiter und Pastor, als Hirte der Gemeinde in Jerusalem diesen Brief geschrieben hatte. Das war seine Hauptmotivation. Er wollte seine zerstreuten Schäfchen und Gemeindemitglieder ermutigen und er wollte ihnen Wegweisung schenken. Und eben in seiner äußerst direkten Art, schaut euch das mal an, redet der Jakobus keine Sekunde um den Brei herum, vielleicht 10 Sekunden. Aber dann kommt er im zweiten Vers schon aufs Thema. Unglaublich. Und so kommen wir nicht drum heute, uns auch mal einleiten mit dieser herausfordernden Thematik zu beschäftigen. Die Herausforderung in Glaubensproben standhaft zu bleiben. Und nochmals, den Zusammenhang, Jakobus 1,1, Jakobus, Diener Gottes und des Herrn, Jesus Christus an die 12 Stämme in der Diaspora, in der Zerstreuung. Das haben wir schon erklärt. Und jetzt schaut, kommt er zum Thema, Vers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Juhu! Meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, und er dachte an diese Verfolgung, an diese Schwierigkeiten. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Glücklich zu preisen, schreibt er dann im 12. Vers, ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Es gibt leichter verdauliche Botschaften, als sich mit Verfolgung und Glaubensproben einfach auseinanderzusetzen, oder? Aber eben, ich habe gelernt, man kann nicht immer nur Fleisch essen, es muss mal auch gesundes Gemüse sein und das gibt eine Balance, ja. Es wundert nicht, dass wir in der Bibel schon sehr früh lesen von Menschen, die sich diese Fragen auch gestellt haben. Die gesagt haben, wir sind doch deine Kinder, Gott, und jetzt müssen wir auch noch unten durch. Und es scheint doch, dass es den Gottlosen oder Ungläubigen im Gegensatz zu uns manchmal viel besser geht. Hast du das auch schon gedacht? Du bist nicht alleine. Der Asaf schrieb zum Beispiel, das waren Lobpreiser übrigens, hä? Im 73. Psalm. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur ganz wenig hätte noch gefehlt und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Asaf, der Lobpreiser. Hiob! Der klagte auch, warum leben denn die Gottlosen? Werden alt, groß und stark, sie verbringen ihre Tage in Wohlleben. Und ich höre den Jeremia protestieren, wenn er mit Gott diskutiert. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Was für Fragen? Ich mit meinem Spatzenhirn komme da wirklich nicht nach, befriedigende Antworten zu finden. Es ist wunderbar, die Verheißungen Gottes zu lesen, aber es gibt auch ein paar Aussagen, gerade auch von unserem Herrn, die sind für mich schwer verdaulich. Habe vergessen, die auf die Folie zu nehmen, Johannes 15, 20, da sagte mal Jesus, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Was für eine Verheißung. Die programmieren wir wenig, oder? Und ehrlich gesagt, es macht Mut, es braucht Mut, sich zu konfrontieren mit diesen Gedanken, die auch in der Bibel stehen. Und wenn ich da in Hebräer 11 zum Beispiel lese, wie der Glaube vieler Gotteskinder geprüft worden ist, gerade auch in Verfolgung, so wie es eben diese Geschwister in Jerusalem erlebt hatten, dann wird es mir mulmig. Da lesen wir in Hebräer 11, vom 35. Kapitel an, andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott lossagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher in Schaf- und Ziegenfeldern, gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Und mehr weiß ich nicht. Mama mia. Ich habe ein paar Erklärungsversuche, die ich auch versuche, einfach herüberzugeben nachher. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht alle Antworten. Und eine Strategie, wie Tina und ich uns mit diesen Fragen beschäftigen, ist diese. Es vergeht kaum ein Tag, in dem wir unseren gemeinsamen Gebetszeiten nicht beten für die verfolgten Christen. Wir tun das fast jeden Tag. Wir beten für diejenigen, die in den Gefangenenlagern sind, für diese, die heute sterben müssen, für diejenigen, die Hunger leiden, die in Arbeitslagern sind und so weiter. Und das hilft mir, mit diesen Fragen umzugehen. Aber eben kommen wir mal zu unserem Predigttext. Und eben, hey, da schreibt dieser Jakobus, der eben mit dieser Frage konfrontiert wurde, warum Christen leiden, so völlig salopp, sage ich einfach mal wirklich, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und ganz ehrlich gesagt, wenn du das liest, dann sagst du, also jetzt hast du übertrieben, jetzt hast du über das Ziel ausgeschossen, bist du nicht taktvoll gewesen, maßlos hast du übertrieben. Es kann doch nicht Gottes Perspektive sein, dass wir uns freuen sollen, wenn wir geprüft werden, sogar durch Verfolgung. Was auf jeden Fall wir Jakobus anrechnen müssen, ist, er hat diese Überzeugung durchgezogen, war selber bereit, als Märtyrer zu sterben. Einfach gesagt, ermutigte Jakobus also seine Gemeindeschäfchen als Hirte eindringlich, Glaubensprüfungen freudig zu ertragen und sie sogar als Möglichkeit für geistliches Wachstum anzusehen. Glaubensprüfungen, Leiden. Ich möchte mal einleiten mit einer Aussage, die mir schon auch ein bisschen schwerfällt. Da sagt der Hebräerbriefschreiber 5,8, allerdings blieb es selbst ihm, Jesus, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Um Himmels Willen! Findet ihr das nicht auch krass? Das bringt mich ein bisschen an den Anschlag. Und es ist nicht meine Lieblingsthematik, aber ich muss sagen, die Bibel schreibt an über 200 Orten Worte wie Bewährungsprobe, Prüfung, Reinigung, Versuchung. Und Gott stellt immer wieder unseren Glauben, unseren Gehorsam, unseren Charakter und unsere Loyalität auf die Probe. Schwieriges Thema. Aber die gute Nachricht dabei ist die, dass es Gottes erklärte Ziel ist, dass wir die Bewährungsproben unseres Lebens bestehen können und bestehen sollen. Das ist seine Schau. 1. Korinther 10, 13. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht zu euch, sagt der Paulus. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Das ist doch mal gut zu hören. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Kurz zusammengefasst sagt hier der Paulus, wir sind berufen, aus der Gnade Gottes zu leben, aus den Ressourcen Gottes, aus der Kraft Gottes. Und was wir abholen bei Gott, ist immer größer als das, was uns versucht, nach unten zu drücken. Ja, wir gehen mal in diese Thematik. Bisschen Erklärungsversuche, Pumpe ein bisschen. He? Aber schon im Alten Testament sehen wir, dass Gott den Glauben des Volkes prüfte und ihnen gewisse Erfahrungen in der Wüste zugetraut hatte. Manchmal denke ich, Gott, jetzt traust du mir ein bisschen zu viel zu. Aber Gott, glaube ich, weiß wieso. Und Gottes Volk Israel erlebte nach einer genialen Erlösung aus dem Land der Knechtschaft immer wieder Wechselbäder der Gefühle. Geht's dir auch so? Oder ist dein Leben immer himmelhoch jauchzend? Meines nicht. Nach einer sprichwörtlich spektakulären, freudegenerierenden Erlösung hat Gott das Volk wohin geführt? Nach Eden? Nein. Nach Elim? Nein. In die Wüste. Und erst nach 3 Tagen schweißtreibenden Fußmarsches kamen sie an. Und wo kamen sie an? Nach Mara. Mara bedeutet bitter. Weil ausgedurstet haben sie Wasser gefunden, aber das konnte man nicht trinken. Das war bitter. Oh je, oh je. Gott war nicht beeindruckt, hat da schon gewusst, was auf sie zukam. Hat Mose ein Holz gezeigt, das hat er in dieses Wasser geworfen. Ein Symbol für das Kreuz, ganz klar. Und in dem Moment verwandelte Gott das Wasser augenblicklich in trinkbares Wasser. Und Gottes Volk hatte zu trinken. Und nach diesem bitteren Erlebnis kamen sie weiter, eben nach Elim. Dort hatte es 12 Wasserquellen und sie haben Wellness gemacht in diesen Wasserquellen. Oh, gesagt, Gott, bist du gut. Und am nächsten Tag, oh je, kamen sie schon wieder in die Wüste. Frage, hat Gott schon wieder einen schlechten Tag gehabt? Hat er schon wieder vergessen, dass die schon mal dort waren in der Wüste? Verfolgt er sogar eine gezielte Absicht? Ja, Gottes Volk hat diesen spezifischen Zweck der Wüste von allem Anfang an leider nicht verstanden. Es vergaß sehr schnell, dass es eine wunderbare Erlösung erlebt hatte und von Gott aus ihrem scheußlichen, unmenschlichen, jahrelangen Zustand der Sklaverei, der Schläge, der Not befreit worden war. Und so begannen sie bald über die gegenwärtige Situation sich zu beklagen, zu murren. Sie stellten sich massiv gegen die Leiterschaft und reden sich gegen Gottes Anweisungen auf. Zweifellos hatte Gottes Volk Ägypten das Land ihrer Knechtschaft verlassen. Die waren nicht mehr dort. Gott hat ihnen geholfen. Aber die Sklavenmentalität, in der sie jahrelang gelebt hatten, die trugen sie wohlbehütet in ihrem Herzen weiter mit. Das Ägypten war immer noch in ihnen drin. Sie taten sich so schwer, Vertrauen in einen guten König und Führer zu finden, obwohl sie ihn doch sahen, obwohl jeden Tag und auch in der Nacht erleuchtete diese Feuersäule. Gott ging ihnen voran. Aber das hat nicht richtig gefunkt. Und so hat das Volk Israel bei jeder neuen Schwierigkeit gemäß ihrer Sklavenmentalität sich beschwert, gemurrt und sich sogar verflucht. Das ist unglaublich. Die haben Fluch über sich ausgesprochen. Sie waren nicht bereit, und das war das Problem, in ihrem Denken sich erneuern zu lassen und jede neue Wüstenproblematik mit den Augen Gottes zu sehen, der immer wieder eine Lösung für sie bereit hatte, obwohl sie das erlebten, Mal für Mal und Tag für Tag. Die lebten in der Wüste murrend und blendeten aus, dass Gott sie täglich mit tonnenweise Nahrung und Wasser versorgte. Sie merkten nicht, dass dieser Gott sie ständig beschützte, dass Tag für Tag sie gesund waren. Und leider hat auch diese Erklärungsversuche, die Gott ihnen gegeben hat, die haben nicht gefruchtet, die haben das nicht gecheckt. In 5. Mose 8, da lesen wir, wie Gott ihnen versucht, ein bisschen zu erklären, dass diese Wüstenzeit nicht zu ihrem Schaden gedacht waren, sondern zu ihrem Segen. 5. Mose 8, 1, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hinkommt und das Land in Besitz nimmt. Was war die erste Idee von Gott? Das Land, wo Milch und Honig fließt, dort will ich euch sehen. Das ist definiert, dass der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Wieso? Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, da sind wir wieder beim Thema, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder eben nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich aber mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen. Was sollten sie erkennen? Dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Also, wir sehen hier, Gottes Sicht von diesen Wüstenzeiten ist eindeutig definiert, verheißenes Land und Gutes tun. Und wir sehen aus diesem Text ein paar Gründe, wieso es Gott manchmal zulässt, dass sein Volk Wüstenzeiten erlebt. Und Gott lässt manchmal Wüstenzeiten in unserem Leben zu, um uns zu demütigen und uns unsere Abhängigkeit von Gott klar werden zu lassen. Wir als gefallene Menschen sind beschämt, wenn wir es nicht alleine schaffen. Als gefangene Menschen möchten wir viel lieber souverän über allem stehen und alles selber im Griff haben, oder? Hey, ich hab's unter Kontrolle. Und Gott hat sein Volk in die Wüste geführt, um ihnen klarzumachen, dass sie aus ihrer eigenen Kraft und aus ihrem Denken, aus ihren Fähigkeiten nicht ans Ziel kommen. Unmöglich. Es gab nämlich kein Aldi in der Wüste. Sie hatten keine Felder. Es war unmöglich, dass sie sich selber ernähren konnten. Aber Gott mit großer Freude und mit königlicher Großzügigkeit schenkt ihnen Tag für Tag ein Powerfood mit Vitaminen. Und die wurden gesund und stark und waren ihren Feinden überlegen. Wow. Gott wollte sein Volk helfen, demütig zu werden, damit sie sich bewusst wurden, dass sie total abhängig von ihrem wohlwollenden himmlischen Vater waren. Und manchmal, glaube ich, erleben auch wir als Christen ein bisschen herausfordernde Zeiten, Krankheiten, Schwierigkeiten, finanzielle Engpässe, muss nicht immer nur Verfolgung sein. Dass wir erstens erkennen, dass wir es alleine nicht schaffen und Gott unbedingt brauchen. Und manchmal stehen wir an in unserem Leben, damit wir ihn als El Shaddai, als Gott, der mehr als genug ist, immer wieder erleben können. Gott möchte sich beweisen als ein himmlischer Daddy, der seine Kinder über alles liebt und der ihnen geben möchte, was sie brauchen. Nicht selten sind diese bitteren Wüstenerlebnisse aber Teil von Gottes bewusster Führung für unser Leben. Und wenn wir in so eine Situation kommen, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder lassen wir zu, dass unser geistliches Wachstum durch diese bitteren Erlebnisse angehalten werden. Oder aber wir vertrauen Gott all diese bitteren Momente an und bringen sie ans Kreuz, lassen sie durch das Kreuz hinter uns. Und nur wenn wir das tun, wird diese Bitterkeit gebrochen, wie wir das sinnbildlich in Mara gesehen haben. Wüstenzeiten geben uns also eine fantastische Gelegenheit, einen versorgenden, guten Gott, einen himmlischen Vater besser kennenzulernen und zu erfahren. Das ist sicher ein berechtigter Grund. Der zweite Punkt, Gott lässt manchmal Wüstenzeit in unserem Leben zu, damit offenbar wird, was in unserem Herzen ist und wir uns ausstrecken, ihm ähnlich zu werden. Manchmal wissen wir ja gar nicht, was da in uns ist, oder? Aber wenn wir dann unter Druck kommen, kommt das plötzlich heraus. Und Gott wusste ganz genau, was im Volk, im Herzen des Volkes war. Was war da drin? Unglauben, Bosheit, Rebellion, Mangel an Vertrauen. Und Gott wollte das so schnell wie möglich ans Licht bringen, nicht um sie zu strafen, sondern um ihnen zu helfen, dass sie sich verändern konnten, dass sie lernen konnten, ihm zu vertrauen. Bevor wir unsere Schwachpunkte nicht erkennen werden, werden wir nie zu Gott schreien, dass er uns hilft, diese durch seinen Geist zu verändern. Und Wüstenzeiten helfen uns zu erkennen, dass unser größter Feind, nämlich unser Fleisch, absterben muss. Unsere natürlichen menschlichen Wege, unsere Haltungen, unsere Einstellungen, unser menschliches Denken, unsere Sicherheiten, denen wir so gerne vertrauen. Wüstenzeiten helfen uns zu erkennen, dass unsere Lebensqualität in dem Maß steigt, in dem wir lernen, nicht eigene Lösungsvorschläge für unsere Engpässe zu suchen, sondern es anstreben, von einem jeden Wort aus Gottes Mund, aus jeder Verheißung zu leben, die aus dem Munde Gottes kommt, wie wir das im dritten Vers gelesen haben. Sensationell. Dritter Punkt. Gott lässt manchmal Wüstenzeiten in unserem Leben zu, um uns zu prüfen, dass wir uns bewähren können. Wieso? Damit er uns Größeres anvertrauen kann und uns segnen kann. Das ist Gottes Vision. Das ist seine Perspektive. Vers 2 und 16 bestätigt das. Und nochmals, bereits im ersten Vers haben wir gelesen, dass Gottes Fokus, seine Generalabsicht über allem war, Gottes Volk ins verheißene Land zu bringen. Das war überhaupt nie seine Idee, dass sie da 40 Jahre herumfagabundierten. Das sollte in 40 Tagen über die Bühne gehen. Aber da haben das eben selber eingebrockt. Durch ihre Halsstarrigkeit, weil sie nicht bereit waren, ihre Sklavenmentalität aufzugeben und die erwähnten Lektionen zu lernen. Übrigens, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hatte, 40 Jahre, hat Gott sich gehalten an seinem Part. Boah, die Rebellion, Herr Gott sagt, nochmal Manna, nochmal Wasser, nochmal Gesundheit, nochmal Schuhe, die sind offensichtlich gewachsen mit den Kindern, oder? Die sind nicht kaputt gegangen, sagt die Bibel. Gewaltig. Aber Gottes Absicht ist es, uns Größeres anzuvertrauen und uns zu segnen. Deswegen kommen manchmal Prüfungen. Manchmal sind wir zu geistig, um diese Parallelen zu sehen. Aber ich glaube, du hast kein einziges Diplom, keinen einzigen Ausbildungsabschluss oder keinen Fahrausweis bekommen, bevor du nicht zuerst mit Erfolg eine Prüfung abgelegt hast, die bewiesen hat, dass du tatsächlich etwas verstehst von der Materie, oder? Ich bin froh, dass sie nicht jeder mit dem Auto rumfahren lassen. Dass da jemand mal schaut, ob der weiß, wo die Bremse ist. Aber all das, deine Diplome, deine Abschlüsse, das hat dir wiederum den Weg geöffnet, um weiter voranzugehen, vielleicht eine höhere Ausbildungsstufe in Angriff zu nehmen. Und Gott prüft uns manchmal nicht, uns zu schikanieren, um Himmels Willen, sondern weil er den Wunsch hat, uns Größeres anzuvertrauen und damit wir auf eine höhere geistliche Stufe gelangen. Gott will uns durch diese Prüfungen befördern. Ist das nicht genial? Wow. Gleichnis von den anvertrauten Talenten, geht es da nicht genau um das, oder? Gott gibt. Und eigentlich möchte er einfach nur noch mehr geben. Aber wir müssen zuerst richtig umgehen mit dem, was wir haben. Der letzte Punkt, vielleicht der entscheidendste, schwierigste zu verstehende Punkt. Gott lässt manchmal Wüstenzeiten in unserem Leben zu. Viertens, weil er uns lernen möchte, dass wir unsere Lebensspanne nicht auf unser irdisches Leben begrenzt sehen sollen, sondern sie von der ewigen Perspektive der Ewigkeit her betrachten. Gott sieht unser Leben nicht diese 70, 80 Jahre, er sieht die Ewigkeit von uns. Mögt ihr euch erinnern an den Asaf im Psalm 73? Der hat mit Gott gehadert. Wieso geht es den Gottlosen so gut? Oh, das hat ihn so durcheinander gebracht. Er sagt, er wäre durch diese Glaubensprobe fast verzweifelt. Bis dann im Vers 17 lesen wir, ist er Gott begegnet. Und er hat das Ende gesehen. Er hat gesehen, wie Gott das Leben der Menschen von der Ewigkeit her betrachtet. Und das hat ihn zur Ruhe gebracht. Gott hat eine viel, viel, viel größere Bestimmung für das Leben eines jeden Menschen, als hier auf dieser Erde 60, 80 oder 100 Jahre zu vegetieren. Er hat dich geschaffen, um ewig zu leben. Weißt du, was du für eine Würde hast? Hey, ewig leben, weißt du, wie lang ist das? Das ist kein lange. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und wir werden unendlich viel mehr Zeit auf der anderen Seite verbringen in der Ewigkeit, als wir hier erleben. Und trotzdem ist der kleine Kratzer an unserem Auto so wichtig, oder? Unglaublich. So wie die 9 Monate, die wir im Bauch unserer Mutter verbracht haben, eine Vorbereitung für unser Leben auf dieser Erde war, ist das Erdenleben nichts anderes als eine Vorbereitung für das, was mal kommt, was nie mehr endet. Und wann leben wir weise auf dieser Erde? Wenn unser ganzes Leben hier eine Saat ist für die Ewigkeit. Und jede Saat geht auf in einer ganz anderen Dimension. Und so soll das gehen. Über die Glaubenshelden im Hebräer 11, von denen viele gelitten hatten, heißt es so wunderbar im 13. Vers. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen, doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Ganz krasses Erlebnis. Aber lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut, denn sie sprachen darüber, dass sie hier nur Gäste und Fremdlinge ohne Bürgerrecht auf dieser Erde seien. Unsere Berufung ist, wir sind Fremdlinge und Pilger auf dieser Welt. Wieso? Weil unser Bürgerrecht im Himmel ist. Lieber Bürger sein im Himmel, als in einer Villa auf Erden. Wow. Und weil wir Pilger sind, hat Gott uns zu einem Glaubensleben berufen und bestimmt. Das lesen wir in 2. Korinther 5, 7. Denn unser Leben hier auf Erden ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und eben, aus solche Fremdlinge und Pilger, die hier auf Erden etwas von dem göttlichen Wesen, von seiner göttlichen Herrlichkeit ausstrahlen sollen, führt uns Gott in der Vorbereitung auf den Himmel durch diesen ganz persönlichen Prozess der Glaubensschulung. Und das Ziel nochmals? Diese Glaubensprüfungen haben das Ziel, ihn immer besser kennenzulernen. Und dabei bereit gemacht zu werden, ihm einmal zu begegnen und für immer mit ihm vereint zu sein. Gott möchte uns auf dieser Erde passend machen für den Himmel. Wie entsteht ein gutes Olivenöl? Wisst ihr das? Man gewinnt es, indem man es in einer Presse gewaltigem Druck aussetzt. Verschiedene Möglichkeiten. Ohne Druck entsteht niemals ein qualitativ hochwertiges Olivenöl. Wieso? Weil viel zu viele Nebenprodukte, Schadstoffe, Dreck im Öl zurückzubleiben würden. Und deswegen braucht es gehörigen Druck. Und Gott testet uns und beobachtet uns manchmal, wie wir zum Beispiel reagieren, wenn wir konfrontiert werden mit einem Misserfolg, mit einem Konflikt, mit einer Krankheit, mit einem Problem, mit einer Enttäuschung, mit einem Erfolg. Und er möchte uns, das haben wir am Anfang gehört, immer den Sieg schenken, uns befördern. Und jedes Mal, wenn wir eine Bewährungsprobe überstehen, dann überlegt sich Gott im Himmel, wie er uns belohnen kann in der Ewigkeit. Das ist eine ganz andere Vision, eine andere Perspektive. Und so bietet jeder Tag und jede Situation in sich eine Gelegenheit, Liebe zu üben, unseren Charakter zu entwickeln, Jesus ähnlicher zu werden, ihn besser zu repräsentieren hier auf dieser Welt, in der Abhängigkeit von Gott und zu Gott zu wachsen, ihn besser kennenzulernen. Gott ist ein menschenverliebter Gott. Und deswegen hat er uns geschaffen mit einer ewigen Berufung. Mit einer ewigen Bestimmung. Und er liebt, er ist ein menschenverliebter Gott. Er liebt auch die, die ihn noch nicht kennen. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und mit uns in die Ewigkeit kommen, mit uns die Ewigkeit verbringen können. Und verstehen wir das? Aus seiner Perspektive der Ewigkeit ist es ihm deswegen oft viel wichtiger, dass das geschieht. Es ist ihm noch wichtiger, als dass seine über alles geliebte Gemeinde und Braut unbeschwert leben kann. Ein schwieriges Thema. Ich habe selbst gedacht, Jakobus, du hast über die Schnur geschlagen. Du hast das Thema doch ein bisschen arg aufgetischt. Wir sollen uns freuen, wenn sie uns verfolgen und wenn wir durch schwere Wüstenzeiten gehen. Aber er hat doch ins Schwarze getroffen. Jesus, unser Herr, hat in Matthäus 5,11 schon gesagt, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Und dann sagt er, Jesus, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Ich finde das gewaltig. Und auch der Petrus schreibt in 1. Petrus 1,6 und ich schließe mit diesem Vers. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird. Muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Er hat also doch recht gehabt, Jakobus. Herr, wir möchten dir danken, auch wenn wir heute ein schwer verdauliches Thema angeschaut haben, sehen wir doch in allem, bei allen Fragen, die bleiben, du bist ein guter Gott. Du bist ein menschenverliebter Gott, der uns befördern möchte, der uns mehr Talente anvertrauen möchte, der uns in der ganzen Ewigkeit segnen möchte. Aber du bist auch ein Gott, der sich selbst um diejenigen kümmern, die dich noch nicht kennen. Herr, auch wenn wir oft nicht verstehen, wieso manchmal die Sonne nicht scheint in unserem Leben, wenn unsere Gefühle manchmal am Boden sind, Herr, lass uns glauben, dass du über allem wachst und dass du versorgen möchtest und dass du deine Hand bereit ist, als ein guter Vater einzugreifen, dass du als El Shaddai schon lange vor deinen Ressourcen stehst, um uns zu segnen, die wir brauchen. Gib uns die Gnade, Jesus, in diesen Wüstenzeiten auf dich zu schauen, dir zu vertrauen, unsere Gedanken zu erneuern, zu wissen, dass du nie zu spät kommst, dass deine Verheißungen Ja und Amen sind, dass du uns durchtragen wirst und zu Ehren bringen wirst, Herr. Danke für dein Wort, Jesus, das uns gewaltig herausgefordert hat und herausfordert. Aber ich staune über deine Güte, ich staune über deine Weitsicht, ich staune über deine Liebe, Herr. Ich will meine Gedanken erneuern und glauben, dass du es gut machst. Und danke, dass wir in einer Zeit leben, wo vielleicht auch das Ganze drehen wird, wo vielleicht ein härterer Wind auch bei uns bläst. Aber Herr, wir glauben, du möchtest alles dazu gebrauchen, dass Menschen dich finden. Und wir danken dir, dass wir Zeugen sind dieser letzten Zeit und dass wir sehen werden, wie Menschen dich finden werden in großer Anzahl. Du lässt deine Gnade noch einmal ausgegossen sein, auch über diesem Tal, über unseren Verwandten, Jesus, über den Menschen, die dich nicht kennen. Herr, wir danken dir, du bist ein guter Gott. Du bist immer ein guter Gott. Und wir danken dir dafür. Herr, lass dein Wort in unseren Herzen nachklingen. Gib uns Gnade, es zu verdauen, Herr. Gib uns Gnade, dich dafür zu preisen, Herr. Danke nochmals für deine guten Absichten. Halleluja. Amen.